Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Wie schön, dass ihr auch unseren Bonustrack hören wollt. Er kommt von der Medienwissenschaftlerin Dorna Safarian von der Universität Siegen. Sie hat im Rahmen des Forschungsprojektes Bilder der Empörung untersucht, wie sich eine soziale Bewegung ein Symbol aneignet und darüber eine Ästhetik und auch ein Selbstverständnis entwickelt oder weiterentwickelt. Konkret geht es um die homosexuelle Aktion West-Berlin. Die hat sich in den 70er Jahren ein überaus schrecklich besetztes Zeichen einverleibt, den rosa Winkel. Nach Schätzungen wurden im deutschen Nationalsozialismus bis zu 10.000 schwule Männer in KZs verschleppt und mit diesem Zeichen besetzt. Was die homosexuelle Aktion West-Berlin damit angestellt hat, das erfahrt ihr in Safarians knapp halbstündigem Vortrag. Ihr Titel lautet Die Ästhetik des Protestes. Und damit geht's auch gleich los.
Protestieren ist eine ästhetische Erfahrung. Sie ist geprägt von der Wahrnehmung von gestalteten, vermittelten Eindrücken, von Zeichen, die die Aufmerksamkeit der Sinne erregen. Wenn wir an Demonstrationen denken, ist es für den Demonstrierenden die Erfahrung der Präsenz und Form eines Kollektivs, einer Masse, die Erfahrung, unter vielen zu sein, wo vorher wenige vereinzelt waren. Demonstrieren ist das Vollziehen von Bewegungen und Abläufen, die Routinen des öffentlichen Lebens brechen. Demonstrieren heißt, seinen Körper zum Medium zu machen. Demonstrieren heißt auch anders fühlen, indem man sich anders verhält. Das heißt, sich so zu verhalten, wie man es sich sonst in der Öffentlichkeit nicht erlaubt. Das heißt nämlich, laut zu sein, zu rufen, zu skandieren, sich für den Protest auf eine bestimmte Art und Weise kleiden. Es heißt, sich unter vielen quasi zum Bild zu machen für die Neugierigen, die einem aus den Fenstern zusehen und die Fotografen der Medien. Es heißt, ein Schild zu tragen, einen Anstecker ans Revier zu heften oder eine Fahne zu schwenken, Fotos zu machen und zu teilen. All diese hörbaren, sichtbaren, fühl- und tastbaren Zeichen zu untersuchen, die das Protestereignis sind, und sich zu fragen, wie sie auf wen wirken, wie sie geplantermaßen oder spontan eingesetzt sind, wie sie gestaltet sind, was ihre Bedingungen sind. All das heißt, eine Ästhetik des Protests zu betreiben. Und einen Schritt weiter gedacht wäre das eine Ästhetik des Flüchtigen. Denn das Protestereignis endet, wenn seine Medien erlöschen, wenn das Skandieren verstummt und das Kollektiv sich auflöst, wenn die Menschen sich wieder vereinzeln und ihre Bewegungen in die Routinen des Alltags einschwingen. Nur weniges trägt sich materiell aus dem Ereignis weiter. Das sind zum Beispiel Bilder und Zeichen, visuelle Medien. Ein Button, den man auf der Demo trägt, trägt man vielleicht auch im Alltag am Rucksack. Ein Banner hängt dann vielleicht vom Balkon. Aus den Protestmedien werden so Bekenntnismedien. Sie markieren im Alltag bestimmte Situationen und Orte mit Gefühlen und Erinnerungen. Visuelle Medien des Protests kann man in sein privates Leben einfügen, und so klein und so gewöhnlich solche Praktiken der Lebenswelt auch erscheinen mögen, sie spielen eine Rolle dabei, Akteure emotional an Proteste und ihre Themen zu binden. Die Lebenswelt der Akteure ist nur eine Dimension von visuellen Medien im Protest, über die ich heute vor allen Dingen sprechen möchte. Ich stelle jetzt drei weitere Dimensionen vor, in denen Zeichen und Fotografien vor allen Dingen in Protestbewegungen eine Rolle spielen. In der Zeit, die uns gegeben ist, möchte ich nur je einen Gedanken zu drei Fragen aufwerfen. Und diese drei Fragen sind: Welche Rolle spielen visuelle Medien in der Darstellung des Protestkonflikts? Welche Rolle spielen sie in der Emotionalisierung des Protestkollektivs und in seiner Selbstdarstellung? Dass visuelle Medien in diesen drei Bereichen wirksam sind, kann man bei Protesten Mediengesellschaften beobachten. Wie sie eingesetzt werden, lässt sich nicht verallgemeinernd für alle Proteste zusammenfassen. Es wäre naiv, quasi ein Regelwerk der Visualität in Protest zu untersuchen oder zu suchen, das über Zeit und Raum hinweg gleichbleibend wäre. Protest ist, überflüssig zu sagen, weder mechanisch noch ahistorisch. Protestvisualität ist immer an eine bestimmte Zeit und an einen bestimmten Raum geknüpft. Sie spiegelt auch immer die Medienpraxis der Zeit. Sie ist Teil eines Diskurses, der über den jeweiligen Protest hinausgeht. Kurzum, jeder einzelne Protest will für sich ernst genommen werden. Ich werde daher meine Gedanken an einem historischen Beispiel erläutern, das den Vorteil hat, dass man es in der Breite und Tiefe überblicken kann. Und das ist ein Beispiel, das meine KollegInnen und ich als Kunst- und Medienwissenschaftlerin im Forschungsprojekt Bilder der Empörung interdisziplinär erforschen. Ich komme damit zu meinem ersten Gedanken. Bilder und Zeichen ziehen Konfliktlinien. Was ist damit gemeint? Protest will einen politischen, gesellschaftlichen oder lebensweltlichen Wandel herbeiführen. Die Art und Weise, in der Proteste Themen setzt und vermittelt, ist der Konflikt. Die Opposition zwischen wir und ihr, die Opposition zwischen dem postulierten Betroffenen, die protestieren, und dem postulierten Verantwortlichen, an die der Protest appelliert. Dieses Konfliktfeld ist zunächst nicht gegeben. Es muss im Protest aufgespannt und kommuniziert werden, um einen politischen Raum zu öffnen, der zu einer politischen und medial-gesellschaftlichen Anstrengung führt, das Protestthema aufzuklären und zu verhandeln. Jedes Protestkollektiv steht also vor der Aufgabe, der Medienöffentlichkeit und der Protestöffentlichkeit gegenüber zu vermitteln, welchen Konflikt sie welcher Instanz gegenüber behauptet. Zudem ist in vielen Fällen die Macht, an die der Protest appelliert, bei den Protesten nicht sichtbar. Oder sie ist eine generalisierte Macht, wie die Politik oder die Gesellschaft. Das heißt, Proteste stehen vor der Herausforderung, eine Konfliktlinie verständlich sichtbar zu machen. Dazu nutzen Proteste unterschiedliche Medien, darunter auch konfliktive Bilder und Zeichen, die den Konflikt des Protests repräsentieren, in manchen Fällen auch real provozieren. Ein Beispiel für ein solches Zeichen ist der rosa Winkel. Dieses Zeichen ist ein rosafarbenes Dreieck, das zum Symbol der homosexuellen Bewegung der 70er Jahre wurde und heute noch unter anderem im anglosächsischen Raum von homosexuellen Aktivisten genutzt wird. Offiziell eingeführt hat den rosa Winkel als Zeichen einer Bewegung die Gruppe Homosexuelle Aktion Berlin, kurz HAW. Diese Gruppe wurde 1971 gegründet und war Teil der homosexuellen Bewegung der 1970er Jahre, die für die Emanzipation und Akzeptanz von Homosexuellen kämpfte, aber auch für die Abschaffung des Paragraphen 175, der Homosexualität unter 21 Jahren unter Strafe stellte. Was war der rosa Winkel? Um die Bedeutung des rosa Winkels für die homosexuellen Bewegung zu ermessen, muss man wissen, dass das Zeichen eine Kennzeichnung der Nationalsozialisten war. Sie sehen hier links im Bild eine Unterrichtstafel für SS-Wachmannschaften aus dem Bundesarchiv. In der fünften Spalte von links finden Sie den rosa Winkel in seinen kategorialen Varianten unter der Kategorie homosexuell. 1973 debattierte die Homosexuelle Aktion West-Berlin darüber, den rosa Winkel als Erkennungszeichen der Gruppe einzuführen. Diese Diskussion brachte die Feministengruppe innerhalb der HW auf. Feministen wurden auch Tunden genannt. Sie waren männliche Homosexuelle, die sich weiblich und unangepasst kleideten oder sich mit solchen Homosexuellen solidarisierten. Diese Gruppe innerhalb der Homosexuellen Aktion West-Berlin verfasste ein Feministenpapier, ein Debattenpapier, in dem sie in dieser Gruppe für den rosa Winkel warb. Und das letztlich auch mit Erfolg. Denn 1975 wurde der rosa Winkel offizielles Zeichen der Homosexuellen Aktion West-Berlin. Eine Szene von der Einführungsaktion, bei der sich die Aktivisten mit rosa Winkel in Berlin-Charlottenburg zeigten, sehen Sie auf dem Plakat rechts im Bild. Dieses Plakat wurde laut dem Bericht eines Aktivisten von der HAW in Schwulenkneipen und an universitären Orten aufgehängt, um Homosexuelle zu mobilisieren und das Zeichen zu verbreiten. Was hatte es zu bedeuten, dieses stigmatisierende Zeichen zu tragen und es in Protestmedien auch noch öffentlich zu verbreiten? Mit dem rosa Winkel erzeugte die HAW eine Konfliktlinie zwischen den Homosexuellen Emanzipationsbestrebungen und der heterosexuellen Mehrheit der Gesellschaft. An diese Mehrheit wurde auf einer symbolischen Ebene als Tätermehrheit appelliert. Ein solches Protestplakat, wie wir es hier rechts in der Folie sehen, formuliert bildhaft, dass es zwischen der Verfolgung von Homosexuellen durch die Nazis und der Diskriminierung von Homosexuellen in der BRD einen Zusammenhang gibt. Ein Zusammenhang, der durch ein selbstbewusstes, junges, solidarisches Protestkollektiv, hier in der unteren Bildhälfte des Plakats zu sehen, öffentlich gemacht wird. So schrieb sich die Gruppe in eine Geschichte der Verfolgung ein, die an zeitgenössische Diskurse um die Aufarbeitung der NS-Verbrechen anknüpfen konnte. So konnte auch die Öffentlichkeit die homosexuelle Emanzipation als eigenständige Bewegung erkennen. Das wird deutlich, wenn man sich ansieht, an welcher visuellen Ästhetik sich die HAW orientierte, bevor sie sich für den rosa Winkel entschied. Das Foto des Fotografen Rüdiger Trautsch zeigt eine Gruppe von HAW-Aktivisten in Berlin-Charlottenburg bei einer Demonstration zu Pfingsten im Jahr 1973. Es fällt sofort auf, dass die dominierende Farbe der Protestmedien rot ist. Das Zeichen der Gruppe besteht aus einem Herz, dem Symbol der Liebe, und der Faust, die seit den 20er Jahren als linke Protestgeste bekannt ist. Im Übrigen war auch das Unterhaken der Aktivisten in der ersten Reihe in der Bundesrepublik durch die Studentenbewegung als linke Protestform erkennbar. Die Konfliktlinie, die diese Visualität setzt, verläuft nicht zwischen homosexuellen Befreiungskampf und Heteronormativität, sondern zwischen sozialistischem Befreiungskampf und Kapitalismus. Die kapitalismuskritische Haltung blieb der Gruppe auch mit dem rosa Winkel erhalten. Doch konnte die HAW jetzt schon aufgrund der neuen Erkennungsfarbe rosa nach außen nicht mit anderem linken Aktivismus verwechselt werden, stand aber auch nicht in Widerspruch dazu. Das war für diejenigen, die den rosa Winkel in diese Gruppe eingeführt haben, ein wichtiger Punkt. In ihrem Debattenpapier steht, ich zitiere, der rosa Winkel sollte in dem Zusammenhang die Funktion haben, unseren eigenen Kampf in den gegebenen politischen Zusammenhang zu stellen, der von anderen als uns auch zu begreifen ist. Er muss das Symbol für die Befreiung der Schwulen werden, die gegenüber der Arbeiterbefreiungsbewegung und deren Symbol, geballte Faust, nicht als Gegensatz erlebt werden darf. Dazu ist es notwendig, dass wir ihn auch bei den sozialistischen Parteien und Organisationen einführen und uns mit ihnen darüber auseinandersetzen. Zitat Ende. Das neue Zeichen sollte also nicht nur den Konflikt, in dem sich die Gruppe verortete, visualisieren, es sollte auch auf dreifache Art und Weise anschlussfähig sein, nämlich zum einen an andere sozialistische Gruppen, zum anderen an die gesamtdeutsche homosexuellen Bewegung mit ihren unterschiedlichen Strömungen und schließlich durch den Diskurs um die NS-Verbrechen auch an die Medienöffentlichkeit. Und dies erwies sich letztlich als eine realistische, erfolgreiche Strategie. Das Beispiel des Rosa Winkels zeigt, dass visuelle Medien in Protestbewegungen kein illustrierendes Beiwerk zum Protest sind. Visuelle Medien sind eingebettet in Diskurse, aus denen heraus sie Konfliktlinien sichtbar machen können und Spielraum für Kooperationen signalisieren bzw. eingrenzen können. Ich komme zu meiner zweiten These. Bilder und Zeichen in Protest sind Emotionen in Bewegung. Protestmedien sind keine musealen Objekte. Man setzt sie ein, man tut etwas mit ihnen. Eine Fahne trägt man bei einer Demonstration. Und dieses Tragen geht einher mit Gefühlen, vielleicht aber mit Reaktionen bei anderen, die beim Fahnenträgerum wiederum Gefühle erzeugen. Visuelle Medien im Protest sind eingebunden in Handlungen, die von emotionalen Praktiken nicht zu trennen sind, wenn wir der Emotionstheorie folgen. Die sozialanthropologische Emotionsforschung geht davon aus, dass der Mensch Emotionen nicht hat, sondern praktiziert. Die Emotion geht dem Tun nicht voraus, sie folgt ihr auch nicht. Die Emotion ist das Tun. In den Worten der Emotionsforscherin Monique Scheer seien Emotionen eine Aktivität von Körper und Geist zugleich. Jedes Protesthandeln, mit oder ohne visuelle Medien, wäre demnach eine Emotionspraxis. Diese immer vorhandene emotionale Dimension wird von Protest zu Protest, von Fall zu Fall mehr oder weniger deutlich bzw. explizit. Mit der Studentenbewegung in den 60er Jahren erschien eine Bewegung, für die diese emotionale, auf das einzelne Subjekt bezogene Dimension eine zentrale Rolle spielte. Die Medienwissenschaftlerin Katrin Fallenbrach hat in ihren Studien gezeigt, dass die Studentenbewegung neue, happeningförmige Protestformen entwickelte, in denen die Protestakteure ihre Subjektivität und Emotionalität äußern wollten, nicht nur ihren politischen Willen. Mit der Studentenbewegung wurden auch Ansprüche der emotionalen Transformation verbunden. Gefühle, die in der kapitalistischen Gesellschaft im Subjekt kultiviert würden, sollten durch Selbsterfahrungen in kollektivem Handeln verändert werden. Diese expressiv-emotionale Dimension prägte auch den identitätspolitischen Protest der homosexuellen Bewegung in den 70er Jahren. Die HAW, um bei unserem Beispiel zu bleiben, setzte zum Beispiel in ihrer Emotionspraxis des Protests auf visuelle Medien. Sie entwickelte, etwas überpointiert formuliert, eine Art Emotionstheorie des rosa Winkeltragens. Ich möchte sie ganz kurz skizzieren, denn sie macht deutlich, wie und wie intensiv sich die Verbindung von visuellen Medien, Emotionen und Protesthandeln äußern kann. Die Autoren dieser Theorie waren, wie Sie sich denken können, wieder die Feministengruppe in der HAW. Sie stellten fest, dass das Tragen des rosa Winkels bei vielen Aktivisten starke Emotionen hervorruft. In ihrem Debattenpapier sprachen sie von realer Angst bei Akteuren, die teilweise kaum bewältigt werden könne. Bemerkenswerterweise war diese Angst für sie umso mehr ein Grund, für dieses Zeichen zu plädieren. Denn Emotion ist eine Ressource, die mobilisiert, wenn sie entsprechend adressiert wird. Die Feministen adressierten diese Angst als Zeichen dafür, dass es viele Homosexuelle nicht wagen würden, gegenüber der Öffentlichkeit ihre Maske abzureißen, sich als Homosexuelle zu erkennen zu geben, kurzum sich zu emanzipieren. Damit verlegten sie einen Ursprung der Angst in das Subjekt. Was aber im Subjekt liegt, kann auch vom Subjekt verändert werden. Die Feministengruppe schlug deswegen vor, dass 3 Monate lang jede Woche der rosa Winkel in 3er Gruppen öffentlich getragen werden sollte. Diese 3er Gruppen sollten mit dem rosa Winkel eine U-Bahn-Strecke mindestens einmal hin und einmal zurückfahren, in jeden U-Bahn-Wagen hineingehen und Flugblätter an Fahrgäste verteilen. Dafür wurde den Aktivisten eine emotionale Transformation und damit ein verändertes, emanzipiertes Selbst in Aussicht gestellt. Die entsprechende Stelle in ihrem Debattenpapier, ich zitiere, die von uns vorgeschlagene Aktionsform ist Emanzipation in Permanenz. Denn ist der rosa Winkel auf diese Art erst einmal eingeführt, Aufklärung, hat jeder durch 3 Monate hindurch Erfahrungen im Angstabbau sammeln können. Der Schritt dazu, das Zeichen offen und allein zu tragen, ist nicht mehr so groß, wie es im Moment erscheint. Den Sprung ins kalte Wasser kollektiv zu wagen, um auch individuell schwimmen zu können und nicht nur mit dem Rettungsring versteckt in der Masse von 40 bis 600. Solche Aktionen sollten also das Subjekt verändern und seine Emotionalität. Aber nicht nur. Sie sollten auch den Zusammenhalt des Kollektivs stärken. Denn mit dem öffentlichen Tragen des rosa Winkels würde jeder für jeden zum Schwulen werden, wie es in diesem Papier steht. Das heißt, wenn alle den rosa Winkel tragen würden, würde in der Konfrontation mit der Öffentlichkeit Solidarität untereinander entstehen müssen. Die HAW institutionalisierte in Anführungsstrichen diese Emotionspraxis. Sie führte eine Rosa-Winkel-Aktivgruppe ein. Sie sehen links im Bild eine Anzeige dieser Gruppe in einer Infobroschüre der HAW, in der dazu aufgerufen wird, auch von Karl Marx, an dieser Gruppe teilzunehmen, um aus der persönlichen und kollektiven Lethargie herauszukommen. Aber auch an anderen Stellen wurden die Anhänger der HAW mit dem Hinweis auf die Rosa-Winkel-Praxis an ihre Handlungsfähigkeit und personale Wandelbarkeit erinnert. Wie am Ende eines Artikels auch aus dieser Infobroschüre der HAW, die Sie hier rechts im Bild sehen. In diesem Artikel geht es um die Entwicklung des Paragraphen 175. Er endet mit dem Appell, ich zitiere, tragen wir gemeinsam den rosa Winkel, um unser Onkel-Tom-Bewusstsein abzubauen. Zitat Ende. Diese Rosa-Winkel-Praxis der HAW ist nur ein Beispiel dafür, welchen Stellenwert visuelle Medien in der emotionalen Selbstregulierung in Protestkollektiven einnehmen können. Und das heißt im Umkehrschluss, wer etwas über die Emotionen in Protestkollektiven erfahren will, der sollte auch nach den Bildern und Zeichen fragen und all den Handlungen, in denen sie bewegt werden. Ich komme zu meiner dritten These. Antiästhetik, Protest erzeugt Bilder von Wagnis und Normbrüchen. Protestsituationen, in denen kulturelle oder juristische Grenzen überschritten werden, sind mediengeeignet. Situationen, in denen kulturell oder moralisch besetzte Orte und Zeichen neu kontextualisiert werden, neu markiert werden, steigern die Wahrscheinlichkeit medialer Aufmerksamkeit, die Proteste in Mediengesellschaften brauchen, um wahrgenommen zu werden. Solche Situationen provozieren Pressebilder von gewagten Handlungen und Normbrüchen. Proteste stellen sich daher mitunter so auf die Logik der Medien ein. Der Rosa Winkel zum Beispiel war nicht nur ein emanzipatorisches Vehikel, ein Zeichen des homosexuellen Kampfs um Gleichberechtigung, sondern auch eine mediengeeignete Provokation. Das Wochenmagazin Hobo, das Berliner Wochenmagazin Hobo, berichtete 1975 von der Aktion, in der die HAW den Rosa Winkel in der Öffentlichkeit vorstellte. Die Aktivisten trugen öffentlich rosa Winkelanstecker und hielten Winkel hoch, auf denen schwul stand. Ein Wort, das in den 70er Jahren noch abschätzig genutzt wurde. In der Einleitung zu dem durchaus wohlwollenden Artikel »Homosexuelle demonstrieren« in diesem Magazin schreibt der Autor, dass er das Motto der Aktion »Mach dein Schwulsein öffentlich, trag den rosa Winkel« als Provokation wahrnehme. Was provozierte, wurde auf der Titelseite visualisiert. Sie sehen sie links auf der Folie. Die Titelseite zeigt eine Kombination von Fotografien von KZ-Häftlingen mit Winkeln und von HAW-Aktivisten, die einen Winkel tragen. Eine Verbindung herzustellen zwischen den Opfern des Nationalsozialismus und Homosexuellen in der BRD irritierte. Aber nicht nur das. Der Autor schreibt, dass die Aktivisten das Zeichen auch ästhetisch wahrgenommen und als Accessoire genutzt hätten. In der Einleitung zu dem Artikel schreibt er, ich zitiere, das rosa Dreieck wirkte gut auf der schwarzen Samtjacke. Und auf die Frage, was das bedeute, freute sich der Träger dieser modischen Kombination, zuckte die Schultern und meinte, keine Ahnung, sieht aber gut aus. Er war leicht erschüttert, als er hörte, dass das hübsche Abzeichen nicht von Koresh, sondern eine Kreation der alten Nazis ist und ursprünglich ganz einfach nur schwul hieß. Allerdings war der rosa Winkel damals keine Verzierung, Zitat Ende. Ob wirklich jemand den rosa Winkel trug, ohne zu wissen, was er bedeutete, das sei dahingestellt. Der Autor formuliert hier aber eine Wahrnehmung, die durchaus bemerkenswert ist. Er gibt das Gefühl wieder, dass das Zeichen im Protest so genutzt wurde, wie man es für den Umgang mit einer Kennzeichnung für KZ-Häftlinge nicht erwartet. Er meint festzustellen, dass der Aktivist die ästhetischen Qualitäten an dem Rosa-Winkel-Anstecker wahrnimmt, wahrgenommen habe und sich damit geschmückt habe. In der Tat war der Umgang der HAW mit dem Rosa-Winkel und der Farbe Rosa auch ein formal-ästhetischer, grafischer. Es wurden Bilder, Broschüren, Infoblätter, verschiedene Medien rosa eingefärbt. Auch Zeitzeugen der HAW bestätigen in Interviews, dass sie den rosa Winkel zum Beispiel durchaus als, Zitat, elegant Zitat Ende, wahrnahm. Dieser als nonchalant verstandene, ästhetisierende Umgang mit einem derart belasteten Zeichen wird in dem Foto zu dem Artikel auch in der Mimik und der Haltung der Aktivisten sichtbar. Es war also nicht nur der rosa Winkel in diesem Kontext, der irritierte. Auch der Habitus der Protestierenden provozierte Medienbilder, weil er ein gesellschaftliches Bedürfnis nach Aufklärung schuf. Fotografien, in denen Gewagtes und Irritierendes gezeigt wird, erscheinen nicht nur in der Medienberichterstattung. Auch Protestkollektive verbreiten Fotografien, die Normbrüche und Konfliktsituationen zeigen, in denen Ikonografien des mutigen, heldenhaften Handelns bedient werden. Solche Bilder werden unter anderem eingesetzt, um eine kollektive Identität zu konstruieren. Ich möchte das wieder an einem konkreten Beispiel verdeutlichen. Die HAW veranstaltete im Jahr 1976 unter dem Titel »Schwule sich emanzipieren lernen« eine Ausstellung über sich selbst in einer Galerie in Berlin. Sie gab dazu einen Katalog heraus, in dem Erfahrungsberichte und Interviews mit Aktivisten publiziert wurden. Auf der Titelseite ist eine weibliche Person mit Herrscherkrone zu sehen. Die Fotografie ist mit der Erkennungsfarbe der homosexuellen Bewegung rosa eingefärbt. Die Einfärbung erzeugt eine Irritation über die Geschlechtsidentität dieser Person. Diese bildmetaphorische Irritation des Gewöhnlichen und Normalen wird in den Fotos des Katalogs als aktionistischer Stil des Kollektivs visualisiert. Es ist im Katalog zum Beispiel eine Fotografie abgebildet, die die Reaktion der Passanten bei einer Demonstration im Jahr 1973 zeigt. Auf der Fotografie sieht man einen Menschen, der an einer Gruppe von Außenstehenden vorbeiläuft. Eine Frau hält sich in der Geste des Erstaunens oder des Überraschtseins die Hand vor das Gesicht. Das Foto verweist auf etwas Erstaunenerregendes, Provozierendes auf der Straße, die diese Demonstration ausgelöst hat. Dieses Bild visualisiert aber nicht nur die Reaktion auf eine erfolgreiche Provokation, sie führt eine weitere Irritation ein. Denn die voll sichtbaren Köpfe aller Männer, die auf diesem Foto nicht lachen oder nicht mit jenen interagieren, die lachen, sondern aus dem Bild herausschauen, den Betrachter anschauen, sind rosa eingefärbt. Sie gehören vielleicht auch zu den Rosafarbenen, zu denen, die unter den in Anführungsstrichen Normalen stehen, aber nicht zur Norm gehören, wie es im Katalogtext heißt. Ein anderes Foto in diesem Katalog zeigt den öffentlichen Auftritt einer Feministin, auch als Tunde bezeichnet, in der Nähe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Der Auftritt der Person bricht mit dem konventionellen Männerbild. Die Person exponiert sich in einer triumphalen, selbstgenießenden Gebärde und steht so über den Kopf eines Mannes unter ihr. Solche Bilder von Normbrüchen und von Einzelnen, die im Protest etwas wagen, überhöhen den Aktivismus und das aktivistische Subjekt. Sie verleihen auch den Motiven und Forderungen des Kollektivs Glaubwürdigkeit. Sie werden als quasi Beweise dafür eingesetzt, dass dieses Kollektiv auf Worten auch Taten folgen lässt. Die gesamte Bildsprache dieses Katalogs konstruiert auf der visuellen Ebene das Bild eines Kollektivs, in dem sich der Einzelne verwirklichen kann. Eines Kollektivs, das mit positiven Gefühlen aktiv und solidarisch kulturelle Normen bricht. Solche Selbstbilder konstruieren eine Kollektividentität, die mobilisieren und das Gefühl für die Gruppe bei Anhängern und Sympathisanten regulieren können oder besser gesagt sollen. Denn Protestkollektive sind fragile soziale Netzwerke, in denen Menschen freiwillig und unentgeltlich aktiv werden. Sie müssen ihren Anhängern und Sympathisanten ideelle Gaben bzw. Gegengaben bieten. Und das mag eine Zukunft als emanzipiertes Subjekt sein, ein Versprechen, für das man gemeinsam kämpft, oder die Idee einer solidarischen Gesellschaft von Gleichberechtigten. In jedem Fall sind es aber Ideen und Imaginationen, die in Zeichen und Bildern verdichtet, versinnlicht, diskutiert und in Bewegung gebracht werden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
sagt die Medienwissenschaftlerin Dorna Safarian in ihrem Vortrag Die Ästhetik des Protestes, den sie am 18. Juni 2019 in Hamburg gehalten hat, anlässlich der Tagung Auf die Straße, politischer Protest in Deutschland. Eingeladen zu dieser Tagung hatte die Bundeszentrale für politische Bildung. Herzlichen Dank für euer Interesse. Katja Weber sagt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.